Hey, hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und abwechslungsreiche Reise. Vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Und in den Shownotes verlinken wir passend zu jeder Folge einen Buchtipp sowie einen CD-Tipp. Jetzt wünschen wir viel Freude und Inspiration. Audio ab! Große Autorinnen, Interpretinnen, Publizistinnen hören mit ihrem Tod nicht auf zu wirken. Viele werden zu Idolen, zu bedeutenden Gestalten aus dem fernen Gestern und von einigen verblasst die Biografie sogar. So entstand bei mir die Idee, in unserem Podcast immer wieder bekannte und auch verstorbene Musikerinnen und Interpretinnen zu präsentieren. Menschen, die Andreas und mir nahe und wichtig sind, obwohl sie vielleicht bereits verstorben sind. Und für den heutigen Podcast wählte ich eine für mich sehr bewundernswerte Sopranistin. Eine Sopranistin, deren Lebensweg mitunter steinig war und zugleich sehr erfolgreich. Eine Sopranistin, die nur 53 Jahre alt wurde und zugleich einen intensiven und auch reichen Lebenslauf hatte. Maria Callas. Über sich selbst sagte Maria Callas einmal: Es gibt Leute, die zum Glücklichsein geboren werden. Und dann gibt es andere, die zum Unglücklichsein bestimmt sind. Ich habe einfach Pech gehabt. Als Musik wählte ich für diesen Podcast Robert Schumanns Blumenstück, Des Dur, Opus 19. Weil Maria Callas auf mich wie eine zarte und auch zugleich fragile Blume wirkt, die vielen Wettergegebenheiten trotzen konnte und ihre farbige Pracht künstlerisch grandios zeigte. Schumann komponierte das Blumenstück während eines Aufenthalts in Wien 1838-39 und dieses Klavierwerk nimmt, nach den Worten Schumanns, eine Sonderstellung ein. Er bezeichnete es meist als Stück für Damen. Das Blumenstück wirkt graziös und die Komposition scheint Schumanns reiner Spielfreude entsprungen zu sein. Anfang Dezember 1923 setzten bei Evangelia Kalogeropoulos die Wehen ein. Sie wurde ins New Yorker Follower Hospital gebracht. Die Geburt verlief ohne große Komplikationen und so hielt sie bald ein gesundes, schwarzhaariges, großes, ungewöhnlich schweres Baby in den Armen, das nur einen einzigen Fehler hatte. Es war ein Mädchen. Damit hatte Evangelia nicht gerechnet und sie reagierte mit Enttäuschung und Ablehnung. Erst nach 4 Tagen, so berichtet sie selbst in ihrem Buch My Daughter Maria Callas, habe sie sich dazu durchringen können, das Kind überhaupt anzuschauen. Doch die großen, dunklen Augen des Babys, die sie um Liebe zu bitten schienen, hätten dann den Bann gebrochen und sie habe sich ihrer Tochter Maria zuwenden können. Maria Callas wurde also am 3. Dezember 1923 als drittes Kind von Evangelia und Georges Galogeropoulos in New York geboren. Der genaue Geburtstermin sorgte für Verwirrung, denn es waren verschiedene Daten im Umlauf. Die Mutter gab stets den 4. Dezember an. In der Schule wurde der 3. Dezember notiert und Maria selbst feierte ihren Geburtstag immer am 2. Dezember. So also der Start ins Leben. Maria Callas Gesangskunst war und ist für viele ein musikalisches Wunder. Ihre Stimme begeistert. Sie kann auch verstören und sie ließ und lässt viele Menschen nicht mehr los. Und es scheint so, dass die Sängerin in sich zwei verschiedene Persönlichkeiten vereinigt. Zunächst das einsame, pummelige Mädchen Maria, das im Schatten seiner schönen Schwester aufwuchs und unter einer herrschsüchtigen, oft lieblosen Mutter litt. Doch dann kam die Entdeckung der Musik und der eigenen Stimme. Eine neue Welt eröffnete sich. Schon als 13-Jährige kannte Maria ihr Lebensziel. Als Primadonna an der Mailänder Scala zu singen. Von diesem Moment an hatte sie bereits die Figur vor Augen, die sie später selbst die Callas nannte. Alles musste diesem Ideal untergeordnet werden. Mit eiserner Selbstdisziplin arbeitete sie an ihrer Stimme, später auch an ihrem Erscheinungsbild. Innerhalb von 16 Monaten nahm sie fast 30 Kilo ab. Sie ließ sich von bekannten Modeschöpfern Italiens beraten und genoss eine Zeit lang das Jet-Set-Leben mit Aristoteles Onassis. Das Mädchen Maria gerät dabei immer stärker in den Hintergrund. In den großen Bühnenrollen konnten sich Privatperson und Künstlerin annähern. Jene besonderen Momente, in denen sie verschmolzen wurden zu unvergesslichen Opernereignissen. Eine ihrer großen Sehnsüchte, also der Sehnsüchte von Maria Callas, schien gewesen zu sein, als Privatperson geliebt und geachtet zu werden. Eine Sehnsucht, die nicht erfüllt wurde. Hinter dem Klischee der egozentrischen Diva schlummerte eine geniale und zugleich zutiefst unsichere Künstlerin, die auch ihr Leben als große Inszenierung gestaltete.
Thank you.
Maria Callas besaß eine Stimme, die von tiefer Altlage bis in schwindelerregende Koloraturhöhen reichte. In ihren allerbesten Jahren, als Maria Callas zur Göttlichen avancierte, als man sie die Primadonna des Jahrhunderts nannte, beherrschte sie die Technik des akrobatischen Koloratursingens brillant. Da hatten ihre Töne Feuer, Finsternis, Glanz und umwerfende Kraft. Da verfügte sie über mehr Farben als viele ihrer Konkurrentinnen. Wer sie damals erlebte, fand sie unwiderstehlich und konnte ihr sämtliche Skandale verzeihen, die sie je ausgelöst hatte. Aber Maria Callas war mehr als nur Stimmbesitzerin. Sie war ein Genie des dramatischen Ausdrucks. Keine Sängerin verstand es wie sie, sich zum durchglühten Objekt eines Gefühls zu machen. Sie nahm ihre Kunst wahnsinnig ernst. Ja, in jungen Jahren gab sie sogar in und bei jeder Probe, was unklug oder zumindest unökonomisch war, immer das Äußerste. Auf der Bühne dominiert sie und sie war überdies viel schöner, nein, sie war edler und charaktervoller als auf all ihren Fotografien. Langsam lächelnd erschien sie so zum Beispiel zu ihren Gala-Arienabenden. Eine Mischung aus Königstochter und Erstkommunikantin, aber an Beifall gewöhnt. Sie trug zumeist ein schwarzes, elegantes und schlichtes Abendkleid, wenigen, aber sehr erlesenen Schmuck. Sie verkörperte keineswegs jenen Künstlertypus, dem vor allen Dingen nichts misslingt. Nein, sie bestach durch unvergleichliche Wahrheit des Ausdrucks. Es ehrte die Welt, dass sie sich davor verbeugte und nicht nur nach Perfektion fragte. Bestechend schön die Mittellage ihrer Stimme, überraschend brillant die Koloraturen, glänzende Aussprache und Nuancierung. Aber auf solche Einzelheiten brauchte man nicht zu achten, weil die Callas erst da einzigartig wurde, wo die Sphäre des Ausdrucks der dramatischen Seele begann. Die Größe von Maria Callas triumphierte da, wo Gesang und Mimik nur noch Mittel zum Zweck waren. Was sie bot, war weder rein schauspielerisch noch rein sängerisch, sondern ein künstlerisches Erscheinen, ein künstlerisches Ergebnis. Sie wollte siegen, sie wollte überwältigen. Und selbst ihre eigene Stimme war für sie manchmal so etwas wie ein Gegner. Man hörte sie dann sagen, meine Stimme ist heute nicht gekommen oder noch deutlicher, meine Stimme hat heute nicht gehorcht. Und der Milliardär Aristoteles Onassis, der sie, die irdische und passionierte Liebe, kennenlernte, dieser Onassis bewunderte seine Maria nicht so sehr als Sängerin, sondern wohl eher als Kämpferin. Eine der großen Callas-Rollen ist die Partie der einst tragisch verliebten und nun tragisch liebenden Priesterin Norma gewesen. Und als die Callas bereits den Höhepunkt ihrer Kunst hinter sich hatte, schaffte sie die hohen Töne dieser heiklen Bellini-Figur nicht mehr gänzlich sicher zu präsentieren. Aber zum Beispiel das Pariser Publikum zu jener Zeit, so berichtet Joachim Kaiser, der als der größte Musikkritiker verstanden wurde, also jenes Pariser Publikum, das bestimmt mindestens so grausam und schadenfroh sein konnte wie jedes Opernpublikum der Welt, das pfiff sie nicht aus oder buhte auch nicht, sondern es litt mit Callas mit. Es ächzte voller Mitleid. Und als dann die Callas, es ging um rasende Eifersucht in der Partitur, panisch unruhig wie ein Tier im Kreis herumirrte, statt einen konventionellen Eifersuchtsausbruch singend vorzuführen, da wirkte diese verzweifelt stumm schreitende Frau tausendmal ausdrucksstarker und ausdrucksvoller als alle perfekten Sopranistinnen mit ihren satten und schönen Tönen. Wie alle großen Tragödien des Welttheaters verstand sich Maria Callas auf die Kraft der großen und gewaltigen Gefühle. Sie wusste, sie spürte, sie konnte als Künstlerin deutlich machen, was Schicksal sei und ist. Geboren wurde Maria Callas als Tochter eines nach New York ausgewanderten griechischen Apothekers. Und die Konflikte mit ihrer Mutter waren zeitlebens groß. Die Mutter ließ das Kind Maria, dessen schöne Stimme auffiel, zwar ausbilden, aber für diese kleine, dickliche, in Gesangswettbewerben imponierende Tochter hatte die Mutter wohl nur Ehrgeiz übrig. Wirklich geliebt hat die Mutter indes eher Marias hübsche Schwester. Die pummelige Gesangsschülerin fraß sich dafür mit Süßigkeiten voll und nahm fleißig Stunden. Später beklagte sich Maria, so berichtet eine ihrer Biografinnen, dass all diese Talentwettbewerbe, Kindershows und Radiosendungen eher schrecklich gewesen seien für sie. Sie sagte sogar, gegen dergleichen sollte man Gesetze erlassen, wenn man mit einem Kind so verfährt. Denn man beraube es seiner Kindheit. Daher kommt wohl oder darauf rührt bestimmt dieser nie zurückgenommene Hass gegen die eigene Mutter. Die Familie ging irgendwann von New York nach Griechenland zurück und dort machte Maria während des Zweiten Weltkriegs eine Jugendkarriere an der Athener Oper. Nach dem Krieg kehrte Maria nach Amerika zurück, ohne Abschied von der Mutter, um dann bald wieder nach Italien zu reisen, um dort an der Mailänder Scala zu singen. Ihre Karriere nahm Fahrt auf. Sie wurde zur absoluten Primadonna, wie eine Königin verehrt, und ihr Selbstbewusstsein wuchs. Übrigens, bei den zahllosen Skandalen, die ihren Weg säumten, war sie keineswegs immer völlig im Unrecht. Sie reagierte eben nur immer übermäßig und kompromisslos, wie ein Tiger im Käfig, um Selbstverwirklichung auch in der Kunst realisieren zu können. So wird zum Beispiel eine Geschichte überliefert, dass ein Gatte einer begabten Sopranistin, für welche die junge Maria Callas einspringen sollte, Maria den Zugang zum Bühneneingang streitig machte. Diesen zerkratzte Maria Callas dann mit ihren Fingern das Gesicht. Oder aber einem Opernchef, der ihr die Gage noch schuldig war und dazu faselte, was, zu ihrem Ruhm wolle sie auch noch Geld? Ja, dem warf sie ein Tintenfass mit voller Kraft ins Gesicht. Das Büropersonal verhinderte Schlimmeres. Höhepunkt oder Tiefpunkt ihrer Skandale war der 2. Januar 1958 in Rom. Sie sollte die Norma singen, vor einem Galapublikum und dem italienischen Staatspräsidenten. Und dann war sie vielleicht wegen einer ausgedehnten Silvesterfeier oder gar wegen anderen Gründen nicht so gut bei Stimme. Sie verließ nach dem ersten Akt mit unbekanntem Ziel das Opernhaus. Das Echo dieses sehr jähen Verstummens rauschte um die Welt. Italien fühlte sich als Kunstnation und in der Person seines höchsten Staatsmannes gedemütigt. Viel Porzellan ging kaputt. Ehescheidungen waren sogar zu beklagen. Denn nicht nur, dass der Präsident bereits nach dem ersten Akt heimfahren musste und seinen Chauffeur, der deshalb fristlos entlassen wurde, nicht im Wagen vorfindbar war, der war nämlich ins Kino gegangen, sondern auch viele Italiener wussten, wie lange Opern dauerten, und als die Ehemänner wiederum um Mitternacht gelöst und fröhlich heimkehrten und ihren Gattinnen berichteten, wie herrlich die Callas die lange Oper bewältigt habe, aber am nächsten Tag in der Zeitung stand, dass alles sehr früh zu Ende gewesen sei, ja, wo waren die Herren währenddessen also gewesen? Spätestens nach diesem Skandal war Maria Callas der meistgenannte, meist bespottete Opernstar der Welt. Vorher hatten die Musikkritiker in Verona gelegentlich ungalant ihre Beine mit denen von Elefanten verglichen, worüber natürlich Maria tagelang heulte, begreiflicherweise, und irgendwann schaffte sie es tatsächlich, diszipliniert abzunehmen. Sie aß einfach lange nichts mehr. Und so schaffte sie es, in 16 Monaten 30 Kilo abzunehmen. Kritiker und Menschen, die ihr nicht wohlgesonnen waren, grinsten auch über ihren elterlichen Ehemann und Förderer, der ihre Karriere allzu geschäftstüchtig organisierte. Er war jedoch steinreich. Er besaß eine Ziegelei. Doch genau über die Grenzen seines Vermögens begann die Welt nachzudenken, als Maria Callas mit dem Geschäftsmann und Milliardär sowie Reedereibesitzer Aristoteles Onassis Freundschaft schloss. Beide waren ja verheiratet, nur eben nicht miteinander. Über kein Schiff des Reeders Onassis wurde in den beginnenden 60er Jahren mehr berichtet als über seine Luxusjacht Christina. Es war also Liebe. Und es wurde der Anfang vom Ende der Kunst, ja des Daseins der Maria Callas. Sie sang viel seltener. Doch als Onassis, statt sie zu heiraten, sich ein paar Jahre später für die Gattin des ermordeten Präsidenten der Vereinigten Staaten interessierte, da litt Maria Callas entsetzlich. Ihre Kraft kam nie wieder. Dass sie auch mit ihrer Mutter verstritten blieb, woraus die Mutter sogar ein Buch machte, schadete Maria zusätzlich sehr. Nach der leidenschaftlichen Beziehung und Enttäuschung wegen des Herrn Onassis, der Maria zum Schluss doch nicht heiraten wollte, der keine Familie wollte und keine Kinder, hörte sie allmählich auf, leidenschaftlich singende Künstlerin zu sein. Gewiss, nicht nur Onassis war schuld. Wer so berühmt ist oder war wie die Callas, bei dem wird jeder Auftritt immer schwerer. Solche Anforderungen strapazieren, auch die stärksten Nerven. Zu alledem kam die hysterische öffentliche Neugierde, der Spott über die reiche, berühmte, extravagante Frau, die ihre Mutter nicht liebte. So wurde es für Maria Heikler stets die allerberühmteste, die allerbeste, eine siegreiche Göttin sein zu müssen. Auch daran kann man zugrunde gehen. Doch Maria Callas wehrte sich gegen ihr Schicksal. Sie wehrte sich gegen den Verfall ihrer Stimme. Sie gab zum Beispiel Gesangsstunden und bestritt Arienabende, die mit Orchesterzwischenspielen in die Länge gezogen wurden, damit ihre Stimme nicht zu sehr in Anspruch genommen werden musste. Dabei ertrug sie weltweite Bewunderung, weltweites Mitleid, weltweiten Spott und starb dann schließlich mit 53 Jahren. Der Tod hatte begonnen, als die Stimme es ihr nicht mehr erlaubte, ein Genie des dramatischen Ausdrucks auch mit musikalischen Mitteln zu sein.
Thank you.
Ihr Abschied verlief unspektakulär, ohne Vorankündigung, schwere Krankheit oder langes Leid. Maria Callas starb am 16. September 1977 gegen Mittag an Herzversagen in ihrer Wohnung in der Avenue Georges Mandel in Paris. Am 20. September fand in der griechisch-orthodoxen Kirche in der Rue Georges Bizet ein Trauergottesdienst statt und ihre sterblichen Überreste wurden auf dem Friedhof Père Lachaise eingeäschert und vorübergehend verwahrt. Im Juni 1978 wurde die Urne nach Griechenland transportiert und ihre Asche in der Ägäis verstreut. All diese Ereignisse wurden von vielen Menschen begleitet. Bereits 1970 hatte sich Maria Callas Gedanken darüber gemacht, wie ihr Begräbnis wohl vonstatten gehen würde. Sie soll gesagt haben, ich frage mich, wie viele Menschen wohl da sein werden, die mich wirklich geliebt haben. 4 oder 5? Auf jeden Fall werde ich meinen Spaß haben. Ich werde mich hinter einer Säule verstecken und mir die Vorstellung ansehen. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Wir, das heißt Claudia und Andreas Lutschewitz, bedanken uns herzlich fürs Zuhören und freuen uns über ein Feedback zu unserem Podcast sehr. Und wenn ihr Lust auf einen unserer Konzertvorträge habt, dann freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme noch mehr. Mehr zu uns und unserem Podcast auf der Website von Andreas unter www.andreaslutschewitz.de oder auf unserer Podigee Landingpage zum Podcast www.töne-temperamente.podigee.io. A bientôt!